lade euch ein, dass wir gemeinsam unsere Bibeln aufschlagen und aus dem Lukas-Evangelium lesen, aus dem 7. Kapitel. Lukas 7, Abvers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, ihn, das ist also Jesus, dass er mit ihm essen möge. Und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tische lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu ihm, Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Ich bin, wie vielleicht manche von euch auch, durch den Verlauf des Gottesdienstes bis jetzt schon sehr berührt und angesprochen. Angefangen mit dem Gebet, das wir am Anfang hatten, bis jetzt hin über diese Lobpreiszeit. Ich schütte mein Herz bei dir aus. Wir treffen uns hier sonntags in der Gemeinde. Mein Sohn sagte heute Morgen, er möchte eigentlich kein Prediger werden. Warum? Da muss man sich schick anziehen. Wir haben dann darüber nachgedacht, wie schick man sich eigentlich anziehen muss in der Gemeinde und beim Predigen, bis zu welchem Punkt das geht. Schlafanzug geht dann doch nicht, da waren wir uns einig, bei aller Liberalität, die wir in dem Punkt ja gerne haben. Wir kommen hier hin, wir sind irgendwie mehr oder weniger schick angezogen, so wie wir uns fühlen, wir gucken uns an, wir strahlen und es sind auch sicher Leute da, die sagen, mir geht's gut, ich habe keine Probleme, bei mir ist im Moment alles in Ordnung. Preist den Herrn dafür. Aber bei vielen von uns ist doch hinter dem, was wir so nach außen zeigen, wie wir so auftreten, hinter allem Erfolg, hinter allem Glücklichen, was wir haben, auch etwas anderes da, was danach ruft, diese Möglichkeit zu haben, ich schütte mein Herz bei dir aus. Und es ist so viel mehr, als wir uns oft selbst klar machen und als wir das anderen Menschen oft ansehen. Und in so vielen von uns ist immer wieder auch diese Frau, die an den Füßen von Jesus sitzt und einfach weint. Und es ist gut, dass dieser Gottesdienst schon bis jetzt diesen Gedanken viel Raum gegeben hat. Und man hat gespürt, dass der Heilige Geist hier ist und hier war und uns eingeladen hat, daran teilzunehmen. Es ist ein lebendiger Gott, haben wir gerade nochmal gehört. Kein verehrungswürdiger Gegenstand, sondern ein lebendiger Gott, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Und er schickt uns Hilfe in den Weinberg, in das, was vor uns steht. Und davon handelt diese Geschichte, die wir jetzt gerade gelesen haben. Eine Frau sitzt zu den Füßen Jesus und weint, und Jesus sagt, das ist in Ordnung. Das ist die beste Art, mich zu ehren. Das ist das, was ich mir wünsche, wenn ich in dein Haus komme. Das ist das, was sich Jesus auch von diesem Pharisäer gewünscht hätte, von Simon. Mehr als nur die kleine Schuld, die er ihm gegeben hat, sondern einfach alles. Ja, und das passt natürlich sehr, sehr gut zu dem, was das Jahresthema der Gemeinde ist, mit Gottes Augen sehen. Andere Menschen, meine Umgebung mit Gottes Augen sehen. Und ich freue mich, dass wir das jetzt auch unter dieser Überschrift hier gemeinsam angucken können. Mit Gottes Augen sehen. Ich habe mich zunächst mal gefragt, als ich dieses Motto, von dem ich wirklich begeistert bin, gehört habe und jetzt nochmal drüber nachdachte, das ist ja viel verlangt. Das ist auch ein sehr, sehr hoher Anspruch. Das könnte man fast auch ein bisschen arrogant finden. Ich sehe mit den Augen Gottes. Wer kann das schon von sich behaupten? Was Gott wirklich sieht, wie Gott wirklich die Dinge sieht. Können wir das überhaupt wissen? Können wir das als Menschen überhaupt spüren? Und wenn uns Gott manchmal diese Chance schenkt, Dinge so zu sehen, wie er sie sieht, dann ist das in jedem Fall ein Wunder und etwas ganz Besonderes. Man könnte ja sagen, manchmal wäre es schon sehr viel, wenn es mir ab und zu gelingen würde, die Dinge mal mit den Augen anderer Menschen zu sehen. Und schon das ist häufig eine Überforderung, Dinge mal aus der Perspektive des anderen zu sehen. Das wäre schon ein Riesenglück und oft genug scheitern wir daran. Es gibt einen Science-Fiction-Roman, Per Anhalter durch die Galaxis, manche von euch kennen den vielleicht, schon älter, ist auch auf sehr schöne Weise verfilmt worden und es ist so ein eher humoristischer Science-Fiction-Roman, in dem auch viele lustige Dinge vorkommen. Es ist so ein Mann und eine Frau, die sich zufällig begegnen und da die Erde zerstört wird, dann von diesem Moment an per Anhalter durch die Galaxis unterwegs sind. Und da begegnen ihnen verschiedene Dinge und sie werden natürlich auch mit den unglaublichsten Erfindungen und Möglichkeiten in dieser Science-Fiction-Welt konfrontiert. Und eine Erfindung in dieser Welt, die sie dann irgendwann entdecken, ist die sogenannte Blickwinkelkanone. Das ist so eine Art Pistole, sieht fast aus wie eine normale Pistole. Es heißt dann, sie wurde von einer Gruppe intergalaktischer Hausfrauen in Auftrag gegeben, die es satt hatten, von ihren Männern immer nur zu hören, das ist doch alles furchtbar einfach. Und diese Blickwinkelkanone funktioniert so, man hat sie in der Hand, zielt auf einen anderen Menschen und drückt ab. Und jetzt spricht der andere genau das aus, was man selbst gerade empfindet. Und das ist für beide Seiten ein besonderes Erlebnis. Für den, der jetzt plötzlich das ausspricht und hört, was in dem anderen vorgeht, der diese Leistung jetzt auf einmal vollbringen kann, ein bisschen auch für denjenigen, der zuhört, der plötzlich aus dem Mund eines anderen das hört, was in seinem Innern ist. Und die probieren das so durch, ist so eine Gruppe von Leuten, sie zielt auf den Ersten und dann geht es so reihum und schließlich zielt einer auf die Hauptdarstellerin, auf die Frau und will jetzt auch abdrücken und da sagt sie, bei mir funktioniert das nicht, ich bin schon eine Frau. Also es gibt auch Unterschiede, die biologisch determiniert sind. Sicher ist das nicht so einfach, schwarz-weiß, männlich, weiblich sortiert. Wir wissen ja inzwischen, unser Gehirn hat dafür auch eigene Strukturen, die sogenannten Spiegelneurone, die in der Neuroforschung inzwischen durch ein richtiger Hype waren, die speziell darauf ausgerichtet sind, speziell nur dafür da sind, Gefühle und Empfindungen nachzuempfinden, die andere Menschen in diesem Moment haben. Und wir wissen, dass das für unser Zusammenleben und für die soziale Intelligenz von großer Bedeutung ist. Sich in den anderen hineinversetzen können. Und wenn wir jetzt darüber reden, mit Gottes Augen zu sehen, dann hat das auch mit diesem Thema sehr viel zu tun. Ich möchte einen Bibelvers, nachdem ich jetzt ja schon einen langen Abschnitt vorgelesen habe, noch einen Bibelvers so insgesamt auch mit in diese Predigt hineinnehmen, aus dem ersten Johannesbrief. Auch so einer von diesen etwas sperrigen Bibelversen. In 1. Johannes 4, da sagt Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ich muss sagen, dass mir seit meiner Kindheit dieser Bibelvers irgendwie unverständlich und schwierig vorkommt. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Ich finde es manchmal viel leichter, Gott zu lieben, den ich nicht sehe, als bestimmte Personen zu lieben, die ich sehe. Also für mich wäre die Begründung umgekehrt sehr viel stimmiger. Aber ich denke, was Johannes uns hier im Grunde ja sagen will, ist, dass in der Tat ich mich leicht täuschen kann über meine Liebe zu Gott und auch über meine Fähigkeit, mit Gottes Augen zu sehen, wenn das nicht damit verbunden wird, dass ich auch in die Lage komme, die Dinge aus der Perspektive des anderen zu sehen. Denn Lieben, ein großes Wort mit vielen Bedeutungen, heißt ja aber auf jeden Fall im Kern, dass ich die Perspektive des anderen einnehme, dass ich verstehe, wie es ihm geht und wie er sich fühlt. Und das ist auch ein Thema in dieser Geschichte, die wir jetzt zusammen gelesen haben, von der Salbung von Jesus durch eine Sünderin. Und auch das ist für mich eine irgendwie verwirrende und schwierige Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Geschichte so geht. Sie hat einige Aspekte, die für mich Fragen aufwerfen. Vor allen Dingen die Art, wie das Thema Sündenvergebung hier angegangen wird, überrascht mich. Ich kenne Sündenvergebung so in der christlichen Lehre: ich werde mir meiner Schuld bewusst, ich bekenne diese Schuld, ich spreche sie vor Gott aus und dann, wenn ich das im Glauben tue, dann wird mir diese Schuld auch vergeben und dann bin ich davon frei. Und hier weiß man nicht so richtig, hat diese Frau denn ihre Schuld überhaupt bekannt? Manche Ausleger sind auch der Meinung, dass es vorher irgendwas passiert sein muss zwischen Jesus und dieser Frau, dass sie sich schon mal vorher begegnet sind und er ihr da die Sünden vergeben hat. Denn hier sagt er ja, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Die Geschichte wirkt aber irgendwie auch wiederum so, als seien die beiden sich hier gerade zum ersten Mal begegnet. Es gibt auch Bibelausleger, die gesagt haben, ja, ihr wird gerade deswegen vergeben, weil sie eben hier eine solche Liebe zeigt. Dann sagen wieder andere, stark protestantisch-evangelisch geprägte, nein, das ist ja keine Belohnung, das ist ja kein Werk, durch das ich die Sündenvergebung erlange. Die Sünden werden ja tatsächlich nur durch den Glauben vergeben, sola fide, und das steht ja auch hier am Ende, dein Glaube hat dir geholfen. Und es muss dann doch irgendwie andersrum gewesen sein. Und so ist ja auch nur dieses Gleichnis zu verstehen. Die Schuld wird erst erlassen, danach kommt die Liebe. Es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Es wird auch noch ein bisschen schwieriger, wenn wir jetzt diese Geschichte vergleichen mit anderen Berichten in den anderen Evangelien, wo Jesus auch gesalbt wird. Jedes der vier Evangelien hat eine solche Geschichte. Und diese Geschichte klingt immer ein bisschen anders. Am berühmtesten ist die Geschichte, die Johannes erzählt, wo Jesus im Haus von Maria und Lazarus ist. Lazarus, den er ja nicht nur gesund gemacht hatte, sondern von den Toten aufgeweckt hatte. Und dort wird Jesus von Maria gesalbt. Und da geht es um das Unverständnis, das dann die Umgebung hat, über die Verschwendung. Da geht es um die Verschwendung. Warum dieses kostbare Salböl? Wer hätte dafür so viel Geld für die Armen spenden können? Im Matthäus- und im Markus-Evangelium geht es auch um diesen Vorwurf. Aber dort ist es das Haus Simons des Aussätzigen. Und dann stellt man auch noch fest, manchmal sind es die Füße, manchmal ist es der Kopf, der gesalbt wird. Und hier ist es auch ein Simon, wie wir dann im Lauf der Geschichte erfahren, aber es ist ein Pharisäer. Und die Meinungen darüber, wie das jetzt zusammenhängt, ob das drei Begegnungen waren, durchaus möglich.
Denn an sich war das Phänomen, dass man jemanden salbte, was ja für uns kulturell ausgesprochen befremdlich ist, damals an sich nicht befremdlich und ungewöhnlich. Das an sich regte auch niemanden auf. Die Empörung richtete sich nicht auf die Tatsache der Salbung, sondern hier auf die Tatsache, wer es tat, dass es eine stadtbekannte Sünderin, also wahrscheinlich eine Prostituierte war. Und in den anderen Fällen war es die besondere Kostbarkeit des Salböls, die das Missfallen erregt hatte. Also Salben an sich, das war damals nicht ganz ungewöhnlich. Insofern kann es auch durchaus dreimal passiert sein, vielleicht auch zweimal. Ich finde es immer wieder schön zu sehen, die Bibel beantwortet nicht alle meine Fragen. Und die, die das hier verantwortet und zusammengestellt haben unter der Leitung des Geistes Gottes, hatten so viel Respekt vor diesen Berichten und Texten, dass sie der Versuchung widerstanden haben, das alles irgendwie glatt zu bügeln, zu erklären und gerade zu ziehen, damit mein westliches Logikverständnis da immer mitkommt. Diese Geschichten laden mich dazu ein, dass ich mir Fragen stellen lasse. Und dass ich auch meinen Katechismus-Glauben immer wieder von dem lebendigen Wort Gottes hinterfragen lasse. In jeder Situation und auch durch solche Geschichten. Und deswegen dürfen auf meiner Seite auch Fragen offen bleiben. Ich bin selbst in so einer Gemeinde groß geworden, wo man eigentlich das Ziel hatte, alle Fragen zu beantworten und alles ganz genau erklären zu können. Das war nicht schlecht, weil das dazu führt, dass man sich sehr, sehr gründlich mit den Texten und mit den Fragen beschäftigt hat. Das war auf jeden Fall das sehr, sehr Gute daran. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, wenn ich versuche, alles zu erklären und alles ganz genau auszuräumen, dann habe ich irgendwann auch so ein Stück mein eigenes Erklärungssystem, an das ich glaube. Und ich muss mich dann manchmal fragen, ist das noch das ganz ursprüngliche Wort Gottes, das sich eben meinen menschlichen Erklärungen auch manchmal entziehen wird? Und das mir gerade dadurch die Begegnung mit diesem Gott möglich macht, der mir Fragen stellt. Und das ist ja auch das, was Jesus hier tut. Er stellt diesem Simon an einem bestimmten Punkt ein paar Fragen, um sein System, um sein Erklärungssystem von der Welt nochmal aufzubrechen und ihm die Chance zu geben, die Dinge tatsächlich nochmal mit anderen Augen zu sehen, mit seinen Augen, mit den Augen von Jesus. Wenn ich mich jetzt frage, ja, was ist denn vielleicht der richtigste und der beste Schlüssel, um diese Geschichte dann doch aber ansatzweise zu verstehen und auszulegen, dann würde ich sagen, ganz am Ende, im vorletzten Vers, wird eine Schlussfolgerung gezogen. Und die ist vielleicht auch das eigentlich Wichtige und das eigentliche Ziel der Geschichte. Es gibt ja in solchen Geschichten immer Akteure, die Frau, die allerdings auch irgendwie ja jetzt jedenfalls ins Gespräch nicht einbezogen wird. Es gibt den Pharisäer, es gibt Jesus. Und dann gibt es immer auch so eine Art Publikum, das hier dabei ist und das am Ende für sich eine Schlussfolgerung zieht. Und dieses Publikum sagt am Ende in Vers 49, und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt. Es geht im tiefsten in dieser Geschichte darum, wer Jesus ist und mit welchem Selbstverständnis Jesus in dieser Welt unterwegs war. Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Jesus ist hier derjenige, der diese Huldigung entgegennimmt. Manchmal geht es ja um die Frage, ob Jesus nicht doch einfach nur ein guter Mensch war, ein Philosoph, ein Prophet, wie Simon hier ihm immerhin zugesteht, und ob Jesus sich selbst als mehr verstanden hat. Oder ob es nachher nur die Kirche, die Gemeinde war, die nach seinem Tod plötzlich so einen Gott aus ihm gemacht hat, während er doch eigentlich im Grunde ein guter Mensch war, der einfach nur versucht hat, Menschlichkeit zu verbreiten. Und solche Geschichten machen deutlich, dass Jesus auch selbst in seinem eigenen Selbstverständnis von sich anders gedacht hat. Dass er das im Grunde richtig fand und richtig verstanden hat, dass Menschen ihm auch gehuldigt haben. Und dass er an sich selbst diesen Anspruch hatte, Sünden zu vergeben. Und wir laden hier immer wieder ein, Jesus auch so zu entdecken. Und zu sehen, das ist keine Anmaßung, sondern das ist die Begegnung mit diesem Menschen, in dem tatsächlich so viel mehr liegt, in dem tatsächlich Gott und Mensch in einer Person verbunden sind. Und das ist so eine wunderbare Frage. Wer ist denn dieser, der auch Sünden vergibt? Wenn man das in den Evangelien durchgeht, dann taucht diese Frage an einigen Stellen auf. Als der Herr Jesus auf dem Esel in die Stadt Jerusalem einzieht, großer Auflauf, große Begeisterung, da heißt es auch, er kommt in Jerusalem rein und die Leute fragen, wer ist denn dieser? Und dann antworten die, die ihn begleiten, das ist Jesus, ein Prophet aus Galiläa. Immerhin. Und dann gibt es diese Situation, wo Jesus mit den Jüngern auf dem Wasser ist. Und er stillt den Sturm. Da sagen auch mehrere Evangelien, da sagten die Jünger zueinander, wer ist denn dieser, dass ihm auch Wind und Wellen gehorchen? Aber das hier ist das Höchste. Und auch das kommt an einigen Stellen vor. Wer ist denn dieser, der auch Sünden vergibt? Der Menschen die Möglichkeit eröffnet, wieder mit sich selbst, mit ihrem Leben ins Reine zu kommen. Das ist das Eigentliche, das große Wunder im Evangelium. Und dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen und dafür hat er für uns alles gegeben, bis hin zu seinem Leben. Und ich glaube, wir alle wünschen uns und kommen auch mit der Sehnsucht hierhin, Jesus nochmal neu auch in dieser Perspektive zu entdecken. Jetzt kann man sich fragen, was passiert jetzt bei diesem Pharisäer? Was hat er am Anfang falsch gesehen und was sieht er anders? Vordergründig natürlich die Frau. Er hat sie falsch gesehen. Er hat sie nur als Sünderin gesehen und er hat nicht verstanden, dass das eine Frau ist, der Jesus vergeben hat. Und es war auch für das Selbstverständnis der Gemeinde, der jungen Kirche, die diese Texte hier dann gesammelt hat, ganz wichtig. Eine andere Haltung einzunehmen gegenüber Menschen, die gesellschaftlich ausgestoßen sind. Und es war auch eine andere Haltung gegenüber diesem Geschlecht Frau, das sich hier manifestiert. Frauen bekommen einen neuen Stellenwert. Dann, das haben wir nicht mehr gelesen, gleich im Anschluss in Lukas 8 werden die Jüngerinnen Jesu aufgezählt. Und es wird deutlich, da gab es neben dieser Männercrew auch eine Frauencrew. Und die war auch mit Jesus unterwegs. Und sie hat ihn in relevanter Weise unterstützt. Und wir wissen aus den Berichten der Evangelien, am Ende, als alle Männer weg waren und ihn verraten hatten, war diese Frauentruppe noch bei ihm und stand unter dem Kreuz. Frauen bekommen in der Gemeinde einen neuen Stellenwert. Aber eigentlich ist es nicht das vor allen Dingen, was Simon, der Pharisäer, falsch gesehen hat. Er hat vor allen Dingen Jesus falsch gesehen. Und das macht ihm Jesus klar. Er hat vor allen Dingen nicht verstanden, wer Jesus war. Er gesteht ihm schon diesen Titel Prophet nur widerwillig zu und zieht ihn angesichts dieser Situation in Zweifel. Und in diesem Gespräch macht Jesus ihm klar, dass er viel, viel mehr ist als das. Und das ist das, was die Frau richtig gesehen hat. Sie sieht Jesus richtig. Und daraus entsteht eine Beziehung. Das, was Jesus hier Liebe nennt. Und in diese Beziehung kann man nicht eintreten, ohne dass Sünden bekannt und vergeben werden. Ganz egal wie, da geht es auch nicht um Worte. Ich kann Sünden zu Gott nur bringen, wenn ich auch etwas von dieser Beziehung weiß. Sonst werde ich gar nicht die Kraft dazu finden. Sonst werde ich gar nicht die Fähigkeit zur Reue aufbringen. Und andererseits, wenn ich versuchen würde, das davon abzulösen, und das ist ja in der christlichen Geschichte und in christlicher Erziehung vielfach passiert, Sünden bekennen, einfach so, ohne dass da eine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus im Raum steht, dann wird daraus etwas ganz Skurriles und etwas, was vollkommen in die Irre führt. Und deswegen geht es gar nicht darum, welche Worte sie hier gesprochen hat. Es geht darum, dass sie in diese Beziehung eintritt. Und darin liegt alles. Man kann sich ja auch fragen, wie groß war ihre Schuld denn wirklich? Zur Prostitution gehören ja immer entscheidend die Männer dazu. Nicht nur die Frauen. Deutschland diskutiert ja nochmal gerade im Moment über das Prostitutionsgesetz, das wir hier in Deutschland haben, das ja das liberalste in Europa ist. Und inzwischen hat sich doch die Erkenntnis breit gemacht, wie viel Leid und wie viel Schaden daraus entstanden ist. Das, was im Leben scheitert, das hat mit Sünde zu tun, das hat mit Reue zu tun, mit Trauer. Und es ist so schön, dass diese Frau zu den Füßen Jesu sitzen kann und einfach weinen kann. Es sind einfach ihre Tränen. die zeigen ihre ganze Trauer. Und es ist genau dieses: Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Manchmal weiß man das auch nicht so richtig. Was habe ich falsch gemacht? Was haben andere falsch gemacht? Warum ist das alles so schief gelaufen? Warum komme ich in meinem Leben immer wieder in dieselben verstrickenden Situationen? Und da ist auch Raum für Seelsorge, für Beratung, für Hilfe. Aber oft muss am Anfang erstmal das stehen, dass man bei Jesus sein Herz ausschütten kann. Zu Jesus kommen heißt, bei ihm trauern und weinen können. Und wie stark kontrastiert damit häufig die selbstgerechte Haltung in der Gemeinde und in der Kirche. Und ich glaube, darüber müssen wir, wenn wir dieses Jahr uns vornehmen, mit den Augen Gottes sehen, ganz tief nachdenken. Jesus hilft Simon, ihn richtig zu sehen. Und dadurch hat er auch die Chance, diese Frau richtig zu sehen. Und ich finde, damit sind wir auch wieder bei diesem Vers in 1. Johannes 4, bei diesem Geheimnis: Du kannst Gott nicht lieben, wenn du deinen Bruder, deine Schwester nicht liebst, die du siehst. Das hängt auf geheimnisvolle Weise zusammen. Aber der Schlüssel ist das, was wir von Jesus selber sehen. Die beiden Hauptpersonen in dieser Geschichte, für die geht es nicht in erster Linie darum, ihre Umgebung richtig zu sehen, sondern erstmal Jesus richtig zu sehen. Und deswegen ist es gut, dass wir hier in der Gemeinde darauf großen Wert legen. Deswegen fangen die Gottesdienste mit so einer ausführlichen Lobpreiszeit an, damit wir uns nochmal selbst die Chance geben, Jesus zu sehen und ihm zu begegnen. Und gleichzeitig lädt uns das Neue Testament immer wieder auch ein, uns zu fragen: Führt es auch zu dieser Veränderung, dass ich dann auch andere anders sehe? Und das hilft mir auch, Wohlfühl- und Selbstzwecklobpreis zu unterscheiden von einem Lobpreis, der mich wirklich verändert und der mir wirklich eine andere Perspektive gibt für mich selbst und für meine Umgebung. Wenn ich dann tatsächlich spüre, ich komme aus so einer Zeit heraus und ich kann andere nochmal anders sehen, nachdem ich mein Herz bei Jesus ausgeschüttet habe. Und es soll hier in diesem Haus passieren, in dieser Gemeinde. Jesus ist hier in einem Haus, aber es soll auch bei jedem von uns zu Hause passieren. Und es wäre schön auch, dafür reicht die Zeit jetzt nicht, nochmal so das Evangelium durchzugehen und diese verschiedenen Häuser anzugucken, in denen Jesus unterwegs gewesen ist. Es fängt an mit diesem Haus, wo die drei Weisen hinkommen, die ja nicht in den Stall kommen, wie wir wissen, sondern in ein Haus, wo Jesus zu diesem Zeitpunkt ist und wo sie ihre Geschenke an Jesus übergeben. Dann gibt es dieses Haus, von dem Jesus zu seinen Eltern als 12-Jähriger sagt: Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und so ist das ganze Evangelium auch ein Weg von Jesus durch verschiedene Häuser. Das Haus von Zachäus, in dem er unbedingt zu Besuch sein wollte. Es sind Häuser, in denen Jesus mitfeiert, in denen er mitlacht. Er isst mit den Zöllnern und Sündern, wird ihm vorgeworfen. Und es sind Häuser, in denen Jesus mitweint und wo man ihm sein Herz ausschütten kann. Wir wollen ja in diesem Jahr bei der Familienfreizeit, wo viele von euch dabei sein werden, einfach auch nochmal ganz neu darüber nachdenken: Wie kann ich Jesus in mein eigenes Haus einladen? Und wie kann ich ihm in diesem Haus den Platz geben, der ihm eigentlich gehört? Und das sind ja hier diese Fragen, die Jesus an Simon stellt. Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser auf meine Füße gegeben. Du hast mein Haus, mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Und wenn ich das höre, dann wird das so, geht das für mich sofort in so eine Kategorie von schlechtem Gewissen. Aber diese Geschichte zeigt eigentlich, Jesus den richtigen Platz in meinem Haus zu geben, heißt, ihn einzuladen, der zu sein, bei dem ich mein Herz ausschütten kann. Das ist die Art, wie wir Jesus ehren können. Und das ist die Art, wie Jesus einfach auch in unsere Häuser kommen möchte. In jede einzelne Familie und auch zu jedem, der alleine wohnt oder mit anderen Leuten zusammen. Jesus ist der, der nicht nur in der Gemeinde ist, sondern auch bereit ist, in unsere Häuser zu kommen. Und wenn wir das zulassen, egal ob hier in der Gemeinde sonntags oder bei uns zu Hause, dann gibt es manchmal diesen ganz kostbaren Moment. Und das wird hier sehr schön erzählt. Es ist ja am Anfang nur irgendein Pharisäer. Und plötzlich kommt ein Moment, wo Jesus sagt: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und dieser Simon ist ja ein bisschen hier der Loser in dieser Geschichte, aber er hat auch so viel richtig gemacht. Er hat Jesus trotz aller Zweifel einfach erstmal eingeladen.
Er hat es sogar zugelassen, dass noch andere dazukommen. War damals kulturell auch etwas üblicher, aber immerhin. Und das hat ihm die Chance eröffnet, Jesus tatsächlich zu begegnen. Und als dann dieser Moment kommt, wo Jesus sagt, Simon, ich habe dir jetzt etwas zu sagen, da sagt er einfach, gut, dann höre ich dir jetzt zu. Dann lasse ich mich auf diese Fragen ein, die du mir stellst. Die Geschichte lässt offen, wie es am Ende mit Simon weitergegangen ist. Ob er eine andere Haltung eingenommen hat, ob er auch ein Jünger von Jesus geworden ist oder ob es einfach dabei blieb. Und das ist für mich so das große Fragezeichen, das diese Geschichte uns mitgibt. Wenn Jesus mir heute sagt, in diesem Gottesdienst, im Lobpreis, während der Predigt, gleich vielleicht noch, ich habe dir etwas zu sagen, habe ich dann die Offenheit zu sagen, ja Herr, dann höre ich mir deine Frage an und dann mache ich mein Herz ganz neu auf für dich. Ja, Jesus lädt uns jeden Sonntag und jeden Tag bei uns zu Hause dazu ein. 24 Stunden am Tag haben wir gehört, 7 Tage in der Woche. Und ich vertraue darauf, dass, wenn das jetzt heute bei mir, bei dir auch der Fall war, dass wir uns jetzt vielleicht nochmal Zeit nehmen, darauf zu antworten, das festzuhalten, damit es nicht gleich von anderen Dingen überdeckt wird. Der Andi hat jetzt noch ein Lied für uns, das uns auch einfach Zeit gibt, nochmal diesen Gedanken nachzugehen. Amen.